Deutschlandfunk. Hintergrund.
Gegen Rechtsextremismus, wenn Unternehmen Haltung zeigen. Von Kaspar Domen.
Wir sind Süßwarenhersteller und keine Aktivisten,
sagt Corinna Wartenberg, Geschäftsführerin bei der mittelständischen FIBA Sweets GmbH aus Thüringen. Trotzdem wirbt das Unternehmen für die Demokratie und zeigt politisch Haltung. Als im Landkreis Sonneberg ein AfD-Politiker gute Chancen hatte, Landrat zu werden, rief die Firma die Menschen auf, zur Wahl zu gehen. Dafür gab es Unterstützung und Gegenwind von Bürgern. Der AfD-Kandidat gewann. FIBA macht unverdrossen weiter.
Wir haben eine 130-jährige Unternehmensgeschichte. Da haben wir auch schon viele Systemwechsel mitgemacht und konnten uns aber gerade auch so in den letzten 30 Jahren sehr erfolgreich entwickeln, einfach weil wir uns innerhalb demokratischer Strukturen und freiheitlicher Strukturen gut entwickeln konnten.
Im Herbst stehen in Thüringen, Brandenburg und Sachsen Landtagswahlen an. Momentan will Umfragen zufolge jeder dritte bis vierte Befragte dort für die AfD stimmen. Diese Aussicht beunruhigt viele Wirtschaftsvertreter in der Region. Auch Jan Bredak, Gründer des Mittelständlers Veganz, der mit 100 Beschäftigten in Brandenburg vegane Nahrungsmittel produziert.
Ich möchte nicht in der Wertschöpfung eine Regierung unterstützen, ja, eine Landesregierung, die im Zweifel mit ihren Entscheidungen dazu beiträgt, dass das Land für mich, in dem ich lebe, weniger lebenswert wird.
Der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, BDI, Siegfried Rußwurm, wird noch deutlicher. Er bezeichnet die AfD als eine Partei, die schädlich ist für die Zukunft unseres Landes. Ähnlich äußerten sich die Chefs anderer Verbände und Unternehmen wie Infineon, Evonik, Würth oder Jenoptik und Siemens. Diakoniechef Rüdiger Schuch erklärte, wenn sich Mitarbeiter für die AfD einsetzten, müssten sie gehen. Derlei Statements waren bislang eher unüblich. Unternehmer und deren Verbände mischen sich in der Regel dann in Debatten ein, wenn es um ihre ureigenen Interessen geht. Bei Steuern, Fragen des Freihandels, genauso wie bei Regulierungen. Bei allgemeinpolitischen Themen halten sie sich dagegen für gewöhnlich raus. Das galt lange auch für das Thema Rechtsextremismus. Als die AfD 2013 gegründet wurde, gab es noch mehr prominente Sympathisanten aus der Wirtschaft, darunter zwei ehemalige BDI-Präsidenten. Einer, Hans-Olaf Henkel, zog für die Partei ins EU-Parlament ein. Dann rückte die AfD immer weiter nach rechts. Mittlerweile wird sie vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft. Henkel trat bereits 2015 aus der Partei aus und sprach von einem Monster, was man erschaffen habe. Dennoch war es 2018 um den damaligen Siemens-Chef Joe Kaeser noch recht einsam, als er eine Aussage der AfD-Politikerin Alice Weidel kritisierte und twitterte: Lieber Kopftuchmädel als Bund deutscher Mädel. Das ist nun anders seit der Enthüllung des Geheimtreffens Rechtsextremer im November in Potsdam. Thema waren dort auch Pläne für eine millionenfache Deportation von Migranten. Seitdem demonstrierten Millionen Bürger für Demokratie und gegen die AfD. Und auch mehr Menschen aus der Wirtschaft bezogen Stellung gegenüber der Partei. Schweigen wird für Unternehmen mit Blick auf Rechtsextremismus schwieriger, weil es auch als implizite Unterstützung oder Tolerierung angesehen werden kann. Die Juristin Maxi Leuchters, Referatsleiterin für verantwortungsvolle Unternehmensführung bei der gewerkschaftlichen Hans-Böckler-Stiftung, erklärt:
Ich glaube, es muss immer klar sein, dass wenn ich mich äußere, auch als Unternehmen, das sowohl positive als auch negative Folgen haben könnte, also auch ein Schweigen.
Hinter der Positionierung von Unternehmen gegen Rechtsextremismus und gegen die AfD stecken dabei durchaus auch handfeste wirtschaftliche Interessen. An der Spitze der AfD standen und stehen zwar fast immer Politiker mit Wirtschaftsbezug, die Ökonomen Bernd Lucke und Jörg Meuthen, die Unternehmerin Frauke Petri, der Handwerksmeister Tino Chrupalla, die ehemalige Investmentbankerin Alice Weidel. Aber die wirtschaftspolitische Agenda der Partei entsetzt große Teile der Wirtschaft und Fachwelt. Der Verband der Familienunternehmer veröffentlichte im April eine Analyse mit dem Titel »Die wirtschaftsfeindliche Politik der AfD«. Darin heißt es, eine Umsetzung der eher platten Forderungen der Partei hätte gravierende volkswirtschaftliche Schäden zur Folge. So wolle die Partei Plätze in Kitas und Ganztagsschulen abbauen. Mütter sollten ihre Kinder vermehrt zu Hause erziehen. Damit verlören viele Familien ein wichtiges zweites Einkommen und der Wirtschaft fehlten Arbeitskräfte. Für genauso falsch halten die Familienunternehmen die Vorstellungen der AfD von der EU als lockerem Staatenbund und deren handelspolitische Einstellung auf dem Weltmarkt. Sobald es konkret wird, lehnt sie Freihandelsabkommen ab, schreibt der Verband. Freier Handel ist etwa für den Süßwarenhersteller Fiber essentiell. Geschäftsführerin Corinna Wartenberg sagt:
Wir brauchen Kakao, der wächst leider nicht in Europa. Oder wir verarbeiten viele Haselnüsse, die werden mehrheitlich in der Türkei hergestellt. Wir verkaufen aber auch unsere Produkte andersherum, außerhalb Deutschlands. Insofern ist es für uns natürlich auch ein ganz wichtiger wirtschaftlicher Faktor, dass unser Land offen bleibt und dass wir weiter in freiheitlichen, demokratischen Strukturen arbeiten können.
Eine offene Gesellschaft braucht es auch, damit Arbeitskräfte aus dem Ausland nach Deutschland kommen. Jährlich gehen hierzulande rund 400.000 Menschen mehr in Rente, als junge Arbeitskräfte nachrücken. In Ostdeutschland ist der Bedarf besonders groß, wegen der Abwanderung nach der Wende. Allein Thüringen verliert in den nächsten 5 bis 6 Jahren jeden 5. Erwerbstätigen.
Das trifft ja zu, dass gerade im Osten kein Arbeitsmarktproblem zu lösen ist, wenn es nicht Zuwanderung gibt,
sagt der Jenaer Soziologe Klaus Dörre und ergänzt mit Blick auf die AfD.
Und dass es eine Art von Zuwanderung geben könnte, wo man sich sozusagen Handverlesene aussucht, wer kommt, und gleichzeitig der Rassismus auf der Straße tobt. Das ist unvorstellbar. Wir merken das jetzt schon auch an den Universitäten, bei Berufungsverhandlungen und so weiter. Eltern, die angstvoll fragen, ob sie ihre Kinder tatsächlich nach Jena zum Studieren schicken können.
Neben wirtschaftlichen Motiven gäbe es für Unternehmen aber auch ein anderes Motiv, sich politisch einzumischen, erklärt der Betriebswirt Markus Scholz von der Universität Dresden.
Dann gibt es natürlich auch zahlreiche Managerinnen und Manager, die fragen, was die liberale Demokratie für sie bedeutet und warum diese liberale Demokratie schützenswert ist und wie die Rechtspopulisten diese liberale Demokratie aushöhlen.
Doch obwohl sich inzwischen deutlich mehr Unternehmen zum Thema Rechtsextremismus äußerten, schweige die große Mehrheit weiter oder äußere sich nur vertraulich. Einige große Unternehmen zeigen weiter offen Sympathie für die AfD. Dazu gehörte zuletzt Theo Müller, Eigentümer des Molkereikonzerns Müllermilch. Er bezeichnete AfD-Co-Chefin Alice Weidel als Freundin, nachdem er wegen eines Abendessens mit ihr in die Kritik geraten war.
Wir haben in den letzten, ich würde sagen, 30 Jahren so etwas wie eine rosarote Welt der Wirtschaft gesehen,
sagt Markus Scholz. Eine Vorstellung, dass sich der Staat um den Rahmen und die Richtlinien kümmert und Unternehmen eigentlich nur die Aufgabe haben, neue innovative Produkte oder bessere Produktionsverfahren zu schaffen, Gewinne zu erzielen, Arbeitsplätze zu schaffen und Steuern zu zahlen.
Und alles Politische bleibt eben auf Seite der Politik, der Regierung. Ich glaube, das ist nicht mehr durchhaltbar. Wir werden jetzt sehen, dass sich die Politik immer weiter zuspitzt und wir können so etwas dann auch beobachten in den entsprechenden Belegschaften. Also auch hier gibt es natürlich AfD-Anhänger oder Anhänger radikaler Parteien. Das heißt, Politik ist aus Unternehmen nicht mehr heraushaltbar.
Der Wirtschaftsethiker argumentiert von einem ordoliberalen Standpunkt aus. Die Denkschule hatte in Deutschland maßgeblichen Einfluss auf die Ausgestaltung der sozialen Marktwirtschaft. Ihre Verfechter zogen Konsequenzen aus dem Autoritarismus der Nazizeit und den Wirtschaftskartellen der Kaiserzeit. Eine funktionierende Marktwirtschaft braucht demnach eine demokratische Verfassung und trägt umgekehrt zur freiheitlich-demokratischen Gesellschaft bei. Ordoliberale sprechen von einer Interdependenz der Ordnungen, also einer gegenseitigen Abhängigkeit und Durchdringung von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Eine berechenbare Wirtschaftspolitik ist demnach auch sehr wichtig für Investitionen und Wachstum. Das Gegenteil, Unberechenbarkeit, drohe bei der Machtübernahme durch rechtsextreme Populisten, sagt Betriebswirt Markus Scholz.
Man kann sich nicht mehr darauf verlassen, dass beispielsweise Aufträge nur noch gewonnen werden, weil es die besten Unternehmen sind, sondern weil Populisten, und das ist eine Eigenart von Populisten, eine besondere Art von Herrschaftstechnik anwenden.
Sie neigten dazu, ihre Klientel zu bevorzugen, und es entstehe schnell ein unfairer Wettbewerb. Im schlimmsten Fall könnten Populisten, wenn sie in Deutschland an die Macht kämen, mit politischen Gegnern abrechnen, also auch mit Unternehmen, die sich jetzt gegen die AfD positionierten, warnt Scholz. Das habe man beispielsweise in Polen oder Ungarn gesehen. Bei der Verteidigung der Demokratie sah der bedeutende Soziologe und liberale Denker Lord Dahrendorf schon Anfang der 2000er Jahre die Bürger in der Pflicht. Sie müssten alles dafür tun, dem Verfall der demokratischen Kultur entgegenzuwirken. Das könnten sie tun, indem sie den Mund aufmachten und sich äußerten, im Bewusstsein des großen Privilegs, in einer Demokratie zu leben. Nach diesem Verständnis sind auch Unternehmer als Bürger aufgerufen, die Demokratie zu verteidigen. Sinnvoll könnte dies deshalb sein, weil sie möglicherweise sogar mehr Einfluss haben als andere Akteure.
Unternehmerinnen und Unternehmer werden zumindest in gut funktionierenden Unternehmen immer noch als Autoritäten wahrgenommen und auf diese Meinung wird viel Wert gelegt, insbesondere in den Belegschaften.
In der Bevölkerung war das Ansehen der Berufsgruppe Unternehmer laut einer repräsentativen Umfrage von Forsa 2023 mit 40% deutlich höher als das von Journalisten mit 31% oder Politikern mit 14%. Und wie können Unternehmer sich für die Demokratie einsetzen? Über die Mechanismen der Mitbestimmung und die Betriebsräte praktizieren Menschen auch in Unternehmen in einem gewissen Umfang Demokratie. Mitbestimmungsexpertin Leuchters sagt:
Also das ist gelebte Demokratie am Arbeitsplatz und deswegen ist es auch an der Stelle immer wichtig zu sagen, dass eine Stärkung der Mitbestimmung auch eine Stärkung der Demokratie bedeutet.
Aber in Ostdeutschland schlossen nach der Wiedervereinigung zahlreiche Betriebe. Viele Menschen verloren ihre Arbeit. Verbliebene Betriebsräte kämpften oft gemeinsam mit den Unternehmern für einen Erhalt der Betriebe, akzeptierten dafür niedrigere Löhne und schlechte Arbeitsbedingungen. Viele Arbeitnehmer wandten sich enttäuscht von Gewerkschaften ab. 1991 war noch jeder zweite Beschäftigte gewerkschaftlich organisiert. Im Jahr 2000 war es weniger als jeder fünfte. Der Soziologe Klaus Dörre hielt zwischenzeitlich eine Entgewerkschaftlichung der neuen Bundesländer nicht für ausgeschlossen. Enttäuscht waren Beschäftigte auch von vielen Unternehmern und deren Einstellung. Soziologe Dörre verweist auf weit verbreitete elitäre Weltbilder,
die weit davon entfernt sind, noch anzunehmen, dass im Sinne der Sozialpartnerschaft Wirtschaftsfrieden tatsächlich eine Art Produktivkraft ist. Häufig weiß man nicht mal mehr um die Rechte von Gewerkschaften und Betriebsräten. Es gibt das heftige Bekämpfen von Betriebsratsgründungen, von Gewerkschaften etc. Das alles gerade im Osten. Es gibt Arbeitgeberverbände, die Mitgliedschaften ohne Tarifbindung ermöglichen und damit zugleich für die Erosion des Tarifsystems sorgen.
So erodiere das Vertrauen in die Demokratie. Wo Demokratie nicht als positiv und funktionierend erfahren wird, sinkt tendenziell die Bereitschaft, für sie einzutreten, heißt es in einer Studie der gewerkschaftlichen Otto-Brenner-Stiftung. Noch immer fühle sich jeder siebte Beschäftigte bei Entscheidungen im Arbeitsalltag übergangen. In Sachsen und Thüringen seien positive Erfahrungen von Handlungsfähigkeit sogar noch weniger verbreitet als in den anderen ostdeutschen Bundesländern. Gleichzeitig gelte, wenn Menschen in Unternehmen mit Betriebs- oder Personalräten arbeiteten oder selbst einer Gewerkschaft angehörten, steige die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich als Bürger im Betrieb verstehen und entsprechend einmischen. Eigentlich hätten Beschäftigte im Osten allen Grund, selbstbewusster in den Betrieben aufzutreten. Denn viele Regionen hier haben wirtschaftlich aufgeholt. 2023 wuchs die Wirtschaftsleistung in Mecklenburg-Vorpommern um beachtliche 3,3% und in Brandenburg um 2,1%. In Thüringen gab es ein Minus von 0,1%. Das ist immer noch gut, verglichen mit einem Minus von 4,9% in Rheinland-Pfalz oder sogar 6,6% in Baden-Württemberg. Trotzdem ist die Situation für manche Menschen im Osten trist. Der Produzent veganer Produkte Jan Bredak aus Brandenburg:
Ich wohne ja in Potsdam, Spielosee, ja, das ist ja alles heile Welt. Aber fahren Sie 15 Kilometer außerhalb dieser Zone, dann sehen Sie, warum die Leute AfD wählen. Das sind vergessene Landstriche, das zerfällt, da ist keine Arbeit, die jungen Leute sind alle weg.
Der Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft weckt in Ostdeutschland bittere Erinnerungen an die Transformation nach der Wende. Ängste löst die Transformation aber in Belegschaften quer durch die Republik aus. Sie veranlasst auch Gewerkschafter, AfD zu wählen. Als Gewerkschaft müsse man eine klare Grenze zu den völkischen Aussagen der AfD ziehen, betont der Kölner DGB-Vorsitzende und Politikwissenschaftler Wittich Rossmann. Gleichzeitig müsse man aber auch jenen Gewerkschaftern ein Angebot machen, die deshalb mit der AfD liebäugelten, weil diese bestimmte neoliberal inspirierte Politikansätze ablehne.
Also wenn versucht wird, Transformation, Energiewende nur mit neoliberalen Modellen von CO2-Bepreisung durchzusetzen und Facharbeiter, Beschäftigte in den Betrieben letzten Endes die Verlierer sind, weil die Bepreisung geht durch, alles wird teurer und die angekündigten Entlastungsmaßnahmen finden entweder nicht statt oder sie werden, wenn sie anstehen, dann diffamiert als Ausweitung von Transfereinkommen, wie das zum Beispiel beim Thema Bürgergeld dann der Fall ist oder bei der Frage, was wird ans Klimageld als Ausgleich gezahlt.
Um dem zu begegnen, haben die Gewerkschaften in Köln ein Konzept entwickelt.
Zum Kampf gegen rechts gehört, dass wir die Ungerechtigkeiten, die Belastungen, die durch eine falsche auch Regierungspolitik zustande kommen, dass wir die aufgreifen, thematisieren und den Widerstand dagegen organisieren.
Gewerkschaften kämpfen traditionell gegen den Faschismus. Aber die Kritik von Wirtschaftsvertretern gegen Rechtsextremismus ist in diesem Ausmaß für die Bundesrepublik neu. Arbeitnehmer und Arbeitgeber agieren beim Engagement gegen Rechtsextremismus nun auch öfter zusammen. Manche holen sich Hilfe bei Organisationen wie der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin.
Also manche Unternehmen wenden sich präventiv an uns. Das heißt, da hat es bislang keine rechtsextremen Vorfälle gegeben,
sagt die Beraterin Judith Heinmüller. Sie wollten sich intern besser wappnen oder auch nach außen zeigen, dass sie sich klar gegen Rechtsextremismus stellen.
Viele Anfragen erhalten wir auch in dem Moment, wenn es bereits zu Vorfällen und Unternehmen gekommen ist, zum Beispiel rassistische oder antisemitische Aussagen in der Kaffeeküche oder im unternehmensinternen Chatgruppen. Wir werden dann zum Beispiel gefragt, wie eine Aussage einzuschätzen ist und wie eine Reaktion darauf aussehen kann. Es kommt aber auch vor, dass in Unternehmen oder Betriebsräten konkrete Hinweise darauf vorliegen, dass Mitarbeitende in der rechtsextremen Szene aktiv sind. Sowas kann auch große Unsicherheiten und auch Ängste in der Belegschaft auslösen.
Positionieren Unternehmen sich klar gegen Rechtsextremismus und für demokratisches Miteinander, müssen sie allerdings mit teilweise harschen Reaktionen rechnen. Das hat der Nougat-Hersteller FIBA nicht nur bei seinem Aufruf zur Wahlbeteiligung erlebt. Wochenlang protestierten Bauern Anfang des Jahres gegen den Abbau von Steuervergünstigungen. Mit einer Großdemonstration in der Hauptstadt, aber auch als Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen im Rahmen der Fachkräftetage Ost das Unternehmen FIBA in Schmalkalden besuchte. Rund 200 Bauern und Handwerker blockierten mit Fahrzeugen Zufahrtsstraßen und beschimpften Mitarbeiter. Das Unternehmen verstand den Ministerbesuch als Ehre und gute Gelegenheit zum Austausch. Die heftigen Reaktionen hätten sie überrascht, sagt Geschäftsführerin Wartenberg. Es erschrecke sie auch.
Wenn man uns dann als Unternehmen so anfeindet oder uns die Insolvenz wünscht oder uns als Verräter bezeichnet.
Das Management duckte sich nicht weg, sondern suchte erneut den Weg in die Öffentlichkeit.
Das haben wir offen angesprochen, mal geschildert, wie es uns als Menschen damit geht. Denn du kannst immer wissen, es ist nur ein kleiner Teil der Menschen da draußen, die vielleicht harte Fronten aufbauen. Aber trotzdem sind wir alle Menschen und es geht unter die Haut. Damit haben wir einen Nerv getroffen.
Positiver Zuspruch sei von Menschen aus ganz Deutschland gekommen. Auch Kritiker hätten sich in einem anderen Tonfall wieder zurückgemeldet. Erst jetzt sei es überhaupt möglich gewesen, mit ihnen eine sachliche Diskussion zu führen. Diese Erfahrung machen auch andere Akteure aus der Wirtschaft, die sich gegen Rechtsextremismus positionieren. Der Einsatz von Unternehmern für die Demokratie kann offenbar mit dazu beitragen, über die Demokratie und ihre Werte ins Gespräch zu kommen.
Das war der Hintergrund. Gegen Rechtsextremismus, wenn Unternehmen Haltung zeigen. Von Kaspar Domen. Redaktion Nina Vogt.